Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Texte von Gegenwartsautoren statt Goethe, Schiller und Co. Die will ein neues Buch in die Schulen bringen. Freundschaft, Musik, Mobbing, Erwachsenwerden, das sind Themen in diesem Buch. Und darüber werden wir hier gleich reden in der Lesart. Zwei Mädchen aus der 10. Klasse, die entdecken das Leben. Sie feiern, sie knutschen, tanzen, trinken, was alles dazu gehört. Und sie entdecken die Freundschaft, bis ihnen die Freundschaft um die Ohren fliegt. Von diesen beiden erzählt die Schriftstellerin Bettina Wilpert in ihrem Beitrag für das Buch Neue Schule, Prosa für die nächste Generation. Das sind 14 Erzählungen von Autorinnen und Autoren. Leander Steinkopf hat dieses Buch herausgegeben und die beiden sind jetzt bei uns, Bettina Wilpert und Leander Steinkopf. Seien Sie willkommen, Sie beide. Guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Herr Steinkopf, ich möchte erstmal Sie fragen, das Buch, der Titel eben Neue Schule, Prosa für die nächste Generation, da steckt ja schon eine Menge Programm in diesem Buchtitel alleine. Was ist denn damit gemeint? Was für ein Buch wollten Sie da machen?
Also die Geschichte dahinter ist, dass ich mal zu einem Wettbewerb eingeladen war, zum Kranichsteiner Literaturförderpreis. Und dort mussten drei Schriftstellerinnen, drei Schriftsteller mussten vor einer Schülerjury lesen. Und irgendwie waren alle auf dieselbe Idee gekommen, nämlich schreibe ich doch eine Geschichte über die Jugend, damit ich diese Schüler, diese Schülerinnen besser erreiche. Und es hat großartig geklappt. Es gab dann Diskussionen, die Schüler haben sich viele Gedanken gemacht, haben viele Sachen gefragt, auch hinterfragt. Und das war einfach ein großartiges Erlebnis, gerade auch vor dem Hintergrund, dass man hört, dass junge Leute eigentlich keine Literatur lesen wollen, zumal nicht in der Schule. Und das hat mich dann auf die Idee zu diesem Buch gebracht, dass man vielleicht junge Leute mehr für das Lesen zeitgenössischer Literatur begeistern kann, wenn man sich eben thematisch in ihre Nähe begibt. Also wenn man eben Geschichten über die Jugend ihnen mal anbietet.
Und dann haben Sie Kolleginnen und Kollegen gefragt, unter anderem Bettina Wilpert. Frau Wilpert, warum haben Sie jetzt gedacht, gute Idee, will ich auch dabei sein bei so einem Buch?
Tatsächlich so ein bisschen ähnlich oder von einer anderen Richtung her gedacht als bei Leander. Ich habe das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium wiederum bekommen, also nicht den Förderpreis.
Ich sehe schon, Kranichstein ist schuld an diesem Buch.
Genau, das heißt für meinen Debütroman Nichts, was uns passiert, der eigentlich, den ich als Erwachsenenroman ja so konzipiert hatte, und dann habe ich eben einen Preis dafür bekommen als Jugendbuch und dachte so, okay, ja, eigentlich ist das eigentlich auch mein allerliebstes Publikum, wenn 15-Jährige oder eben 18-Jährige dieses Buch lesen, und hatte dann Lust, mich mehr mit Literatur für Jugendliche zu beschäftigen, und würde aber immer noch sagen, dass ich es eigentlich gut finde, wenn Texte in beide Richtungen funktionieren, also so dieses All-Age-Ding, wenn es Jugendliche lesen können, aber auch 60-jährige Männer sozusagen.
Und wie erinnern Sie beide sich an Ihren eigenen Lesestoff in Ihrer Schulzeit? Waren das jetzt für Sie beide alles ja Klassiker, mit denen Sie nichts anfangen konnten, wo Sie auch vor diesem Erfahrungshintergrund denken, ja, wenn man den Jüngeren heute sollte es besser gehen? Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Steinkopf, wie war es bei Ihnen?
Also die Klassiker, die wir gelesen haben, da hatte ich eben durchaus Interesse daran, aber es war eben eher dieses abstrakte Interesse, dass man das jetzt analysieren muss und sich dazu Gedanken machen muss und so weiter. Es war jetzt nicht so die Lektüre, und ich finde, das sollte Literatur eben auch leisten, wodurch man sich als Mensch weiterentwickelt, wodurch man neue Erfahrungen hat und so. Es war dann tatsächlich einmal so, dass ein Klassiker, den wir nicht selbst in der Klasse gelesen haben, also wo nicht dieser Zwang da war, dass man jetzt auf die Klausur hinarbeitet und so weiter, nämlich der Klassiker Werther, dass ich den einfach freiwillig gelesen habe. Und da war es dann wirklich so, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Also dass man eben in diesem Alter damals ja seinen Liebesschmerz hatte und denkt, der könnte gar nicht schlimmer sein. Und niemand im Leben hat das, niemand auf der Welt hat das je erlebt. Und dann liest man den Werther und merkt, ja, es geht noch schlimmer. und das hat mir durchaus weitergeholfen damals. Und das, denke ich, kann auch gerade Literatur in der Jugend leisten, dass sie einem Unterstützung bietet. Eben das Gefühl, du bist nicht allein oder es gibt noch andere Möglichkeiten auf der Welt und so weiter.
Bettina Wilpert, gab es für Sie auch so einen Werther-Moment oder wie waren Ihre Begegnungen mit der Schullektüre?
Ich kann mich leider vor allem nur noch an die Oberstufe erinnern. Also jünger als 17 Jahre habe ich fast keine Erinnerung mehr daran, ehrlich gesagt, was wir da gelesen haben. Und ich erinnere mich, dass ich mich total gefreut habe, dass wir Büchner und Kafka gelesen haben. Und damit konnte ich richtig viel anfangen, gerade auch mit dem Lenz, weil das, da geht es ja auch so um diese existenzielle Leere, die man dann als Jugendliche vielleicht dann in diesem Alter auch gerade sehr spürt. Und andere Sachen wie Madame Bovary, das habe ich überhaupt nicht verstanden, fand ich einfach unendlich langweilig. Und da würde ich schon auch sagen, dass dann manche Klassiker, also ich glaube Kafka zum Beispiel eignet sich eben schon gut, weil das auch von der Sprache her einfach so zeitlos ist und die Themen einen, glaube ich, trotzdem faszinieren können. Aber eben sowas wie Madame Bovary ist einfach nur, also ich glaube, das versteht man auch in dem Alter einfach noch nicht. Das versteht man vielleicht dann mit 30 oder so, aber genau, da sollte man, glaube ich, schon den Kanon überdenken. Und das ist dann vielleicht auch okay, wenn man es nicht kennt oder dann eben erst in der Uni liest.
So, jetzt haben wir Ihren Erfahrungshintergrund abgeklärt, was Ihre eigenen Schullektüren angeht. Schauen wir mal auf das, was Sie jetzt gemacht haben für die heutige oder künftige Generation. Bettina Wilpert, Sie erzählen in Ihrem Text von Luna und Lilly, so heißt die Erzählung auch, das sind zwei sehr ungleiche Freundinnen, beide 10. Klasse, also so 16 Jahre alt. Die eine hat so eine richtige Helikoptermutter, die alles kontrollieren will. Die andere, die hat bei ihrer alleinerziehenden Mutter sehr viele Freiheiten. Die Väter sind eigentlich bei beiden vor allem abwesend. Warum war das jetzt für Sie eine gute Konstellation, um für junge Leute da eine Geschichte zu erzählen?
Also der Text ist so ein bisschen entstanden, dass ich gerade an meinem neuen Roman gearbeitet habe und dann gemerkt habe, mich interessiert das Thema Freundschaft gerade total. Und dann kam eben diese Anfrage für diesen Band und dann dachte ich auch eben an meine eigene Jugend zurück, dass mich da diese Freundschaften immer sehr geprägt haben, vor allem Mädchenfreundschaften, wo ich sagen würde, die waren teilweise auch wie platonische Liebesbeziehungen, also dass man so unglaublich viel Zeit miteinander verbracht hat und alles voneinander wusste und dann und auch so immer beieinander übernachtet hat. Und das vermisse ich zum Beispiel eigentlich auch im Erwachsenenleben, dieses so beieinander übernachten und sich so ganz viele Sachen erzählen dann abends. Und das war so die Ausgangssituation eben, dass ich so eine Freundschaft erzählen wollte, weil ich dachte, damit können hoffentlich einige Jugendliche was anfangen. Und dann hatte ich zu der Zeit Streulicht gelesen von Denise Ode, wo es ja um diese Klassenunterschiede auch geht. Und fand es interessant, das aufzugreifen und aus der anderen Perspektive zu erzählen. Also es ist ja eher aus Lunas Sicht erzählt, die eben eher so einer gut bürgerlichen Klasse angehört. Der Vater ist Arzt und wie Sie schon gesagt haben, genau so eine Helikoptermutter. Und dann gibt es einmal so eine Szene, wo sie bei Lilly in der Wohnung ist und dann sagt, sie ist das erste Mal in einer Wohnung, weil alle ihre Freundinnen in Einfamilienhäusern wohnen. Und das fand ich auch eben interessant zu gucken, wie beeinflusst vielleicht auch dieser, ja, irgendwie dieser Klassenunterschied, diese Freundschaft. Und genau, die Freundschaft, das kann ich vielleicht auch spoilern, hält ja nicht. Und es wird jetzt, genau, also das fand ich einfach interessant zu gucken, wie, also ob sie vielleicht auch daran scheitert oder auch an anderen Dingen, ja.
Neue Schule, Prosa für die nächste Generation. Das Buch ist gestern erschienen. Ein Buch mit 14 Erzählungen von Autorinnen und Autoren, die jungen Leuten Lust machen sollen aufs Lesen. Das ist der Plan bei diesem Buch. Der Schriftsteller Leander Steinkopf hat dieses Buch herausgegeben und eine Erzählung dafür geschrieben. Auch von Bettina Wilpert gibt es eine Geschichte in diesem Buch. Und mit beiden sind wir verbunden. Bettina Wilpert, der Herausgeber, der Herr Steinkopf, fand Ihren Text ja offensichtlich gut, denn er hat ihn aufgenommen in das Buch. Jetzt drehen wir doch den Spieß mal um. Leander Steinkopfs Text heißt Die Zeit im Café Blau. Warum könnte das denn aus Ihrer Sicht eine gute Geschichte für junge Leserinnen und Leser sein?
Ich finde ihn einerseits spannend, weil er eben diesen Selbstmord von Peter, diesem Freund des Protagonisten, erzählt. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch nicht so viele Texte über Tod und Sterben für dieses Alter. Und das andere, was ich aber spannend fand, was eben das Thema ist, was mich gerade interessiert, eben auch dieses Freundschaftsthema, das ist ja in so einem Studentenmilieu und die lernen sich an der Uni kennen und dann reflektiert der Erzähler auch so, ob die eigentlich wirklich befreundet waren und was er eigentlich über ihn wusste und sagt dann irgendwann so, eigentlich waren sie mehr Arbeitskollegen als Freunde, wo sie ja also sozusagen an der Uni zusammen waren im Studium. Und das fand ich interessant, dass er ihm schon sehr, sehr nachtraut, obwohl es kein enger Freund war, aber sie sich auf so eine ganz bestimmte Art schon sehr gut kannten durch dieses gemeinsame Diskutieren an der Uni. Und das fand ich nochmal so eine andere schöne Ebene von einer Beziehung, die beschrieben wird.
Ja. Herr Steinkopf, finden Sie Ihren Text jetzt gut porträtiert in dem, was Frau Wilpert sagt?
Ja, finde ich auf jeden Fall gut porträtiert. Denn ich hätte es ganz anders gemacht und so ergänzen wir uns ziemlich gut. Also dass mir es wichtig war, so einen Text zu machen über das Weggehen von zu Hause, über den Studienanfang. weil ich mich noch gut daran erinnere, dass es damals so war, man ging auf das Abitur zu und dann kam dieses Abitur und man hatte eigentlich, also ich sage Mann, weil das, glaube ich, für meinen ganzen Jahrgang galt, man hatte so keine Perspektive über dieses Schulleben hinaus, außer dass dann vielleicht hinterher Zivildienst und Bundeswehr kommt, was ja heute nicht mehr der Fall ist. Und so wollte ich sowas schreiben über das, was danach kommt. Also dass, wenn man das als Schüler liest, denkt, aha, dann kommt dieses Wegziehen von zu Hause, auf das man sich eventuell freut, wo man eventuell Angst vor hat, was es für Freiheiten bringt, was es für neue Sachen bringt. Und dann eben verbunden mit dieser Geschichte über einen Selbstmord, ja.
Jetzt haben wir über die stoffliche Seite einiges erfahren aus dem, was wir besprochen haben anhand Ihrer beiden Texte. Also dass es um Freundschaften zum Beispiel geht, um den Aufbruch ins Leben mit diesem Studium und der Geschichte von Leander Steinkopf. Gibt es denn bei der Art zu schreiben in diesen Texten, die Sie da zusammengetragen haben, gibt es bei dieser Art zu schreiben etwas Besonderes, eine Ähnlichkeiten in der Schreibweise, im Vokabular, in der Perspektive? Ist Ihnen da etwas aufgefallen? Vielleicht, Frau Wilpert, fangen Sie an. Ist Ihnen was aufgefallen?
Ja, also ich fand es sehr auffällig, dass ich habe dann einmal komplett durchgeguckt, dass, glaube ich, nur 2 oder 3 Erzählungen sind in der dritten Person erzählt und die meisten aus der Ich-Perspektive. Und das fand ich auf jeden Fall sehr auffallend, dass dann wahrscheinlich, also meine ist in der dritten Person erzählt. Weiß nicht, ob dann der Gedanke war sozusagen, in der Ich-Perspektive ist man noch näher dran und dann können sich die Jugendlichen damit noch besser identifizieren. Und fand es auch schön, wie manche das gemacht haben, zum Beispiel Denis Utlo, wo es auch um so eine Jugendgang in Kreuzberg geht, der auch versucht hat, wirklich dieses Vokabular der Straße oder wie man es jetzt nennen will, aufzugreifen. Und es ist aber, glaube ich, es ist halt einfach sehr schwierig, weil es ist ja trotzdem eine Kunstsprache, weil Denis Utlo kann jetzt nicht die zeitgenössische Jugendsprache nachmachen. Das wäre dann auch total affektiert. Das heißt, er muss seine eigene Kunstsprache machen und das fand ich da ganz gelungen. Und das ist genau der Grund, warum ich mich zum Beispiel gegen diese Perspektive entschieden habe, weil ich eben dachte, ich will jetzt nicht, dass ein Jugendlicher das liest und dann so denkt, oh, das ist ja voll so auf jugendlich gemacht, aber so reden wir gar nicht. Das heißt, es kann nach hinten losgehen, aber es kann eben auch funktionieren. Und das hatte ich den Eindruck, das haben einige Autoren und Autorinnen genau versucht oder wollten das mit dieser Ich-Perspektive.
Und Herr Steinkopf, hat Frau Wilpert Ihnen noch was übrig gelassen jetzt an Gemeinsamkeiten, die Sie benennen könnten?
Ja, weil sie die Gemeinsamkeiten benannt hat, würde ich einfach auf die Verschiedenheiten eingehen. Denn das war auch einer der Gedanken, die ich hinter dem Buch hatte, dass ich so ein Spektrum bieten wollte an Schreibweisen, die halt in der gegenwärtigen Literatur geboten werden. Und da gibt es, denke ich, jetzt hier im Buch so eine sehr rotzige, direkte Schreibweise von Nora Gantenbrink. Dann gibt es so einen mehr essayistischen, nachdenklichen Stil bei Roman Ehrlich. Einen sehr hochliterarischen Stil bei Jan Wilm. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die schnell zugänglichen Sachen, die, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Also ich denke, es ist so ein breites Spektrum an Stilen abgedeckt.
Und jetzt soll ja Ihr Buch Neue Schule, trägt das ja direkt im Titel. Das klingt ja fast wie, sollte ein neues Schulbuch werden. Gibt es schon Anfragen von Kultusministerien, Schulverwaltung, Schuldirektoren, ob sie Ihr Buch einsetzen können?
Na, Sie wissen ja so, Verwaltungen arbeiten notorisch langsam. Aber ich bin natürlich auf die Anfragen vorbereitet, ja.
Okay, sehr gut. Neue Schule, Prosa für die nächste Generation. Das Buch ist gestern im Klasen Verlag erschienen, herausgegeben von Leander Steinkopf, unter anderem mit einer Erzählung von Bettina Wilpert. Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ein Jahr Weihnachten, das ist eine bedenkliche Vorstellung. Ein neuer Buchtitel droht sowas jetzt an, ein Jahr Weihnachten. Und was es noch an neuen Buchtiteln gab in diesem Monat November, merkwürdige, komische, dämliche Buchtitel, das hat sich Hans von Trotha für uns angesehen, für die Auszeichnung mit unserem Mops des Monats.
Des Monats.
Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Bisweilen überkommt einen die Ahnung, Bücher würden verlegt, um Krisen zu begegnen, die sie selbst herbeigeschrieben haben. Wäre in einer rein ökonomischen Betrachtung immerhin eine runde Sache. Vor diesem Hintergrund beglückwünschen wir Vertrieb und Handel in diesem November zu das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben, das Survival-Handbuch für Rentner und Lass mal an uns selber glauben. Aber auch zu Tausche Leben, Suche Glück, und wahrscheinlich irgendwie auch zu alles sauber, oder was? Nachdem das erledigt ist, bringen wir schnell Weihnachten hinter uns. Das fängt noch halbwegs vielversprechend an, potenziell zumindest mit »Mein Nachbar, Weihnachten und ich«. Dann kommt aber auch schon der Abstieg mit »Morgen kommt der Weihnachtsmann, Azubi«. Und dann gleich die Drohung mit der Höchststrafe »Ein Jahr Weihnachten«. Das mit der Zeit, also mit den Zeiträumen, gerät bei der Titelfindung scheint manchmal überhaupt etwas aus den Fugen. Ein Jahr, das klingt in diesem Fall ja wie immer. Und wie deutet man dann einen Titel wie »Unsere Zeit ist immer«? Zumal nach der Erwiderung »ist für immer nicht viel schlimmer«. Übrigens, das Zwischenreihen, eine schöne, wenn auch wahrscheinlich vergebliche Hoffnung verbirgt sich hinter dem Titel »Vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer«. Im Ansatz freundlich, aber nicht wirklich ideal klingt »Tot bist du perfekt«. Nehmen wir es als These. Antithese, ich dachte, ich bin schon perfekt. So kann man sich irren. Synthese, ich bin so gut, wie ich bin. Da hilft nur noch, sei deines Glückes Buddha, beziehungsweise hätte, müsste, sollte. Und damit sind wir, auch das ein Novembertitel, fast schon am Ende der Ahnenstange. Haben aber noch einige von den dauerhaft obligatorischen, rhythmisch arrangierten Dreiklangtiteln, zwei sogar mit Alliterationsbonus, nämlich Taxi, Tod und Teufel und das weihnachtliche Printen, Plätzchen und Probleme. Noch weihnachtlicher, dafür ohne Alliteration, Vanille, Punsch und Winterzauber. Uns im Radio trifft natürlich besonders der Titel »Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann«. Wir halten trotzig dagegen »Love is on air«, womit wir bei den englischsprachigen Titeln wären, zu denen man gerade noch so auch diesen zählen kann, »Hello in the Round«. Und diesen, Read and Eat, Untertitel Das Kochbuch. Nur bedingt um ein solches handelt es sich am Ende bei Das Leben ist köstlich, von Süß war nie die Rede. Und gar nicht um solche, also um Kochbücher, aber doch im weitesten Sinne um Titel aus dem Bereich Food oder doch zumindest Lebensmittel, handelt es sich bei zwei aktuellen Hörversionen früher schon gedruckter Bücher, die sich den Mops des Monats November teilen mögen. Der geht zu gleichen Teilen an Tod unter Gurken Teil 1 und Tod unter Gurken Teil 2.
Mops des Monats November für Tod unter Gurken Teil 1 und 2. Das sind Krimi-Grotesken von Kai Magnus Sting. Bei dem Hörbuch sind unter anderem Bastian Pastewka und Annette Frier mit von der Partie. Erschienen ist das Ganze im Hörverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor 300 Jahren hat Katharina Margareta Link gelebt. Sie hat als Mann gelebt, Frauen geliebt, eine Frau geheiratet und weil sie das getan hat, wurde sie hingerichtet. Die Schriftstellerin Angela Steidele erzählt Katharina Margareta Links Geschichte in ihrem Buch In Männerkleidern. Dieses Buch ist vor 17 Jahren schon einmal erschienen, dann war es lange vergriffen. Zum 300. Todestag von Katharina Margareta Link gibt es jetzt eine Neuauflage dieses Buches und diese Neuauflage hat Eva Hepper für uns gelesen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie liest sich das denn, dieses Buch von Angela Steidele?
Tja, wie liest sich das? Also wenn ich sage großartig, spannend, faszinierend, dann stimmt das alles. Es klingt vielleicht nur etwas seltsam angesichts des Schicksals von Katharina Margareta Link. Aber ihr Leben hatte etwas sehr Romanhaftes und Angela Steidele nennt es im Untertitel des Buches auch ein verwegenes Leben. Das war es in der Tat. Mutig geführt und ungewöhnlich abenteuerlich. Sie wechselte zwischen den Geschlechtern hin und her, war in Frauen- und in Männerkleidern unterwegs. In Männerkleidern dann mit dem selbstgewählten, sehr klingenden Namen Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. Und ja, wirklich, das liest sich faszinierend.
Und in was für eine Welt gerät man da? Also 300 Jahre zurück, wissen wir schon. In was für einem Milieu ist man da unterwegs? Wo hat Katharina Margareta Link gelebt?
Ja, geboren wurde sie 1687 in der Nähe von Halle und die Welt, in der sie lebte, die war ganz klar strukturiert. Die Identität eines Menschen hing wesentlich vom Stand ab und sie lebte mit ihrer Mutter. Sie war ein uneheliches Kind in großer Armut, das heißt, sie verbrachte auch Jahre im Waisenhaus, war mit 13 dann in Beschäftigung. Und dann ist sie plötzlich ausgebrochen, also abgehauen und trägt mit 15, 16 zum ersten Mal Männerkleider. Und nachdem sie oder vielleicht sage ich jetzt auch besser, er als pietistischer Prophet zunächst unterwegs war, aber da recht glücklos agierte, verdingt sich Anastasius dann als Soldat, wird Musketier im spanischen Erbfolgekrieg, die Brust verdeckt mit einem Stück Weißblech, in der Hose ein Horn, durch das er im Stehen pinkeln konnte. Und man wundert sich eigentlich, dass das jahrelang funktionierte, so unentdeckt als Soldat unter Soldaten.
Da blieb er unentdeckt, aber irgendwie ist es zur Entdeckung gekommen, oder? Denn er wurde ja verurteilt und hingerichtet.
Ja, Sie haben in der Anmoderation ja gesagt, Anastasius hatte schließlich geheiratet. Und die Schwiegermutter war von Beginn an argwöhnisch. Sie hatte irgendwie Verdacht geschöpft, dass da irgendwas nicht stimmt. Und bei einer Gelegenheit, gemeinsam mit einer Bekannten, hat sie dann Anastasius wirklich buchstäblich die Klamotten vom Leib gerissen und wollte quasi nachschauen, ob das denn wirklich stimmt, dass das ein Mann ist oder ob es vielleicht doch eine Frau ist. Und dann hat sie ihn angezeigt und sicherlich nicht wissend, dass ihre Tochter, die Ehefrau sozusagen, dann gleich mit ins Gefängnis wanderte. Das hat sie vermutlich nicht gewollt.
In dem Buch ist auch die Gerichtsakte von damals, von diesem Verfahren, mit abgedruckt. Eine sehr umfangreiche Akte, so eine Gerichtsakte von vor 300 Jahren. Ich kann mir vorstellen, also erstmal sowieso wegen juristischer Sprache und dann so alt. Ist das überhaupt noch lesbar heute?
Die ist lesbar und es ist auch eine sehr, sehr kluge Entscheidung von Angela Steidele, die hier komplett abzudrucken. Denn es stehen ihnen wirklich die Haare zu Berge, wenn sie das lesen. Diese Urteilsfindung, die zog sich monatelang hin. Es waren verschiedene Gerichte involviert. Es wurde alles sehr ordentlich sozusagen verhandelt. Aber wenn sie lesen, über was da diskutiert wurde, dann erleben sie eben hautnah das Denken und die Moral dieser Zeit mit. Das ist hochinteressant. Das ist bisweilen auch unfreiwillig komisch und sehr skurril. Sodomiterei, das war die Anklage und das stand unter Todesstrafe, da gab es gar kein Vertun. Aber ob das jetzt wirklich vorlag, das war nicht klar, denn wenn eine Frau mit einer Frau schläft und dazu, wie es hier passierte, einen Lederpenis benutzt, wie ist das zu bewerten? Es war absolut nicht eindeutig, dieses Urteil, denn es wird ja, und das war wirklich ein Punkt, und das lesen Sie hier hin und her, es wird kein Samen verschwendet. Das war aber der Anklagepunkt, dass man quasi den heiligen Samen verschwendet. Und so war das Urteil tatsächlich alles andere als klar. Und das hier so vorgeführt zu bekommen, mit den Quellen, nicht erfunden oder schon bearbeitet, sondern wirklich tatsächlich, das ist ungeheuer aufschlussreich.
Und versucht Angela Steidele in dem, was sie geschrieben hat in diesem Buch, versucht sie eigentlich auch dahinter zu kommen, wie Katharina Ling oder eben Anastasius Rosenstengel auf sich selbst geblickt hat, ob er sich als Einzelfall gesehen hat oder ja auch an der Seite von anderen?
Ja, also sie zitiert hier aus den Akten wieder und Katharina Margareta Link wurde vom Richter gefragt am Schluss, wie sie ihre Verbrechen vor Gott und vor den Menschen denn rechtfertigen wolle. Und sie antwortet dann, ich lese das kurz vor, sie antwortet, wenn sie auch schon aus dem Wege geräumt würde, so bliebe doch dergleichen. Dergleichen, das war ihr Wort. Sie hatte also keines, um sich selbst zu beschreiben. Aber Angela Steidele sagt uns, sie war kein Sonderfall. Es war nicht selten, dass Frauen als Mann lebten. Und in einem wirklich brillanten Schlusskapitel untersucht sie dann ganz genau dieses Wort, dieses Dergleichen, und fragt, wie wir aus heutiger Sicht denn diese Identität bezeichnen würden. Wie würden wir sie nennen? Lesbisch, queer, trans? Und ich fand es sehr beeindruckend, dass hier deutlich wird, wie wenig auch mit solchen Zuschreibungen, mit solchen heutigen Zuschreibungen letztlich gewonnen ist, dass es mehr über uns aussagt als über die Zeit. Und da wird dieses Buch dann überraschenderweise auch sehr, sehr heutig, sehr aktuell.
Das Buch von Angela Steidele, In Männerkleidern, jetzt neu erschienen im Inselverlag mit 320 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eva Hepper. Es gibt immer wieder Bücher mit langen Nachwirkungen. Eins davon ist Ökotopia, ein Buch von Ernest Kallenbach aus dem Jahr 1975. In der Zeit hat sich die grüne Bewegung in Europa und in den USA langsam entwickelt. Und Ökotopia, das war die Idee einer Gesellschaft, die sich abwendet vom American Dream und vom US-amerikanischen Kapitalismus. Unser Autor Arne Peltner meint, dass dieses Buch bis heute seine Brisanz nicht verloren hat.
Ich wuchs als Country Boy in der Mitte Pennsylvanias auf und zog als Student nach Chicago und lebte dort in einem der schrecklichsten Slums der westlichen Hemisphäre.
In einem Interview für eine nie realisierte Fernsehsendung beschrieb Ernest Kallenbach im April 1982 die Beweggründe dafür, seinen ökologischen Utopieroman Ökotopia zu verfassen, der 1975 erschienen war.
Ich habe also beide Seiten kennengelernt, die landwirtschaftliche Vergangenheit unseres Landes und die schreckliche industrielle Gegenwart. Und das hat sich wohl irgendwie in meinem Gehirn festgesetzt, dass wir diese beiden Seiten in neuer Form zusammenbringen müssen. Aber eben im Kontext einer hochtechnologisierten und städtischen Gesellschaft. Was Ökotopia wirklich ist, ist der Versuch, dieses Stadt-Land-Problem zu lösen, um ökologisch sensibel leben zu können.
Kallenbach erzählt die Geschichte des Reporters William Weston, der im fiktiven Jahr 1999 als erster US-amerikanischer Journalist in die abgespaltene Nation Ökotopia reisen darf. Seine Notizen und Artikel bilden den Roman. Weston berichtet von einer umweltschonenden Energiewirtschaft, einem nachhaltigen Bauwesen, einer Abkehr von der Wegwerfgesellschaft. Aber auch von einer Gemeinschaft, die nicht technologiefeindlich ist, vielmehr die sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Folgen der Technologie voranstellt. Anfangs erscheint der Bericht distanziert. Kritisch betrachtet Weston Ökotopia. Doch im Laufe des Buches spürt man seine Faszination für dieses neue Leben in Harmonie. Für Steve Wasserman, den Herausgeber des Heyday Verlags, bei dem nun The Complete Ökotopia erschienen ist, das auch den Nachfolgeband Ökotopia Rising aus dem Jahr 1981 umfasst, war Ökotopia vor allem ein Bild seiner Entstehungszeit.
All of that concern over
all diese Sorgen der nuklearen Bedrohung, die Spannungen des Kalten Krieges, das wachsende Bewusstsein der zahlreichen Bewegungen der 1960er Jahre für die Gefahr einer ökologischen Katastrophe, all das entfachte die Fantasie von Ernest Kallenbach.
All of that combined to inflame the imagination of one Ernest Kallenbach.
Steve Wasserman wuchs in Berkeley auf, war als Schüler beim Aufbau des People's Park und bei den Protesten gegen den folgenden Militäraufmarsch in Berkeley dabei. Schon als 20-Jähriger las er zum ersten Mal Ökotopia. Autor Kallenbach war ein Freund seiner Eltern.
Kallenbach, let's be honest, is not a great writer.
Seien wir mal ehrlich. Kallenbach war kein guter Schriftsteller. Es ist mehr ein philosophisches als ein literarisches Buch. Dennoch, seine Zukunftsvision ist fesselnd und sie stützt sich auf eine ganze Reihe von Betrachtungen, die damals besorgniserregend waren und es heute noch immer sind.
Of a troubling nature to us today.
Ernest Kallenbach fand 1975 keinen Verlag für sein Buch, deshalb brachte er es anfangs eigenhändig heraus. Seine Leser waren begeistert, gaben es weiter und so wurde Ökotopia zu einem Underground-Hit, bis schließlich mit Bantam ein größerer Verlag zugriff und die utopische Geschichte in zahlreiche Sprachen übersetzen ließ. Später gingen die Rechte an Heyday über. In Deutschland wurde das Buch zu einem Klassiker der damals westdeutschen Umweltschutzbewegung.
Dieses Buch hat über seine fast 50 Jahre immer wieder neue Leser gefunden, die jeweils neu darauf reagieren, was auf diesen Seiten zu finden ist.
Kallenbach zeichnete 1975 eine Gesellschaft, die durch ihre ökologische Nachhaltigkeit heute mehr denn je inspirierend wirkt. Es gibt im Rückblick aber auch Kritik an Kallenbachs Werk. So wird dem Autoren unter anderem ein tradiertes Frauenbild, aber auch ein anti-individualistisches Denken vorgeworfen. Doch das lässt Steve Wasserman nicht gelten.
Ich verstehe schon, warum Leute das Buch durch die heutige Brille lesen und dabei die Bedenken von heute im Kopf haben. Aber ich denke, damit macht man einen kategorischen Fehler, nämlich die Geschichte rückwärts zu betrachten. Jeder von uns ist Geisel seiner eigenen Zeit. Das läuft darauf hinaus, von einem literarischen Werk zu verlangen, die moralischen, ästhetischen oder politischen Maßstäbe zu erahnen, die viele heute für die richtigen halten. Und es mindert oder verkennt die Leistung eines Autoren, der bestimmte Dinge ganz klar erkannt hat.
However ineptly foreseeing certain things very clearly.
Die Vision einer nachhaltigen Zukunftsgesellschaft jedenfalls hat über die Jahrzehnte seine Anziehung und auch seine Aktualität nicht verloren. Die Ökologisierung unserer Gesellschaft ist notwendiger denn je geworden. Dennoch, ein Leben dort, in diesem Fantasiestaat am Pazifik, kann sich Steve Wasserman nicht vorstellen.
That's a good question.
Das ist eine gute Frage. Aber nein, ich möchte nicht in Ökotopia leben, denn ich mag Städte zu sehr und ich will auch nicht in kollektiver Harmonie mit all den Leuten leben, die dasselbe denken.
Das sagt Steve Wasserman vom Heyday Verlag. Dort ist die Ökotopia-Neuausgabe wie Complete Ecotopia erschienen.